Deutschlandfunk Marktplatz.
Einen schönen guten Morgen aus dem Sendestudio in Köln. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und im Marktplatz beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Hab und Gut absichern, worauf Sie bei einer Hausratversicherung achten sollten. Stellen Sie sich mal vor, bei Ihnen zu Hause wird eingebrochen und alles ausgeräumt. Ihre Wertsachen, Ihre Möbel, Elektrogeräte, Kleidung, Lebensmittel, einfach alles, was Sie besitzen, ist auf einmal weg. Wüssten Sie auf Anhieb, was das alles wert ist und was das überhaupt alles im Einzelnen war? Wenn nicht, gut, dass Sie eingeschaltet haben, denn wir wollen heute darüber sprechen, was eine Hausratversicherung alles abdeckt und was nicht, welche Unterschiede es gibt bei den Kosten und bei den Leistungen und wie Sie sich am besten auf einen Schadensfall vorbereiten. Denn leider ist dieses Szenario, das ich da eben gemalt habe, gar nicht so unwahrscheinlich. Denn laut dem Gesamtverband der Versicherer passieren in Deutschland jeden Tag fast 700 Einbrüche. Und damit sind Einbrüche die häufigste Ursache, nämlich für fast ein Drittel aller Hausratschäden pro Jahr. Wie immer wollen wir auch Ihre Fragen zum Thema Hausratversicherung beantworten. Und die können Sie uns folgendermaßen übermitteln.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Und damit Sie auf Ihre Fragen auch handfeste Antworten bekommen, habe ich mir Gäste eingeladen. Mit dabei ist Bianca Boss, Mitglied im Vorstand des Bund der Versicherten, also sozusagen eine Anwältin für VerbraucherInneninteressen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, guten Morgen.
Hallo. Außerdem ist mir Alexander Küsel zugeschaltet. Er ist Leiter des Fachbereichs Schadenverhütung beim Gesamtverband der Versicherer. Guten Morgen auch an Sie.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Und in Berlin sitzt Wilhelm Schluckebier, seines Zeichens Ombudsmann für Versicherungen, also Schlichter bei Streitfragen rund um das Thema Versicherungen. Herzlich willkommen auch an Sie.
Guten Morgen.
Frau Boss, würden Sie sagen, eine Hausratversicherung sollte jeder Mensch haben?
Nein, so pauschal kann man das nicht beantworten. Es gibt auf jeden Fall wesentlich wichtigere Versicherungen, die tatsächlich existenzielle Risiken absichern. Also die Privathaftpflichtversicherung sollte dabei sein, eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Risikolebensversicherung, falls ich Familie oder ein Geschäftspartner oder sonstiges abzusichern habe. Und auch die Wohngebäudeversicherung zählt sicherlich noch mit zu den wichtigsten. Aber dann kann man sich sicherlich überlegen, wenn man sagt, Mensch, da hat sich doch über die Jahre ganz schön was an Wert angesammelt. Und wenn wirklich mal alles kaputt geht, sozusagen bei einem Brand und jetzt vielleicht nicht nur bei einem Einbruch, Diebstahl, dann kann ich das nicht einfach durch eigene finanzielle Mittel wuppen. Dann lohnt sich auf jeden Fall auch über eine Hausratversicherung nachzudenken.
Wobei das ja wahrscheinlich doch bei jedem irgendwie so ist, ne? Dass wenn wirklich alles weg wäre, es schwierig würde, das aus der Portokasse sozusagen alles einfach nochmal zu ersetzen.
Genau. Ich denke, wenn es jetzt vielleicht der Student ist, der auch frisch ausgezogen ist von zu Hause, Schranktisch, Bett und ein Laptop sozusagen, dann kann man sagen, nee, tut nicht unbedingt Not, da gibt es wirklich Wichtigeres. Mhm. Da ist erstmal die Berufsunfähigkeitsversicherung vielleicht eines der Sachen, die auf jeden Fall abgeschlossen werden sollten. Aber natürlich ist das etwas, wo man schon sagen kann, ja, nach den wichtigen Versicherungen, die ich eben aufgezählt habe, ist das etwas, wo ich mich auch mal schlau machen kann, wie viel kostet das und wo gibt es für mich das beste Produkt.
Gibt es da denn große Unterschiede bei den verschiedenen Anbietern, weil Sie jetzt schon so angedeutet haben, dass man da durchaus auch vergleichen sollte, wofür man sich entscheidet?
Ja, auf jeden Fall sollte man da ganz genau hingucken, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich glaube, das ist für den einzelnen Verbraucher und die Verbraucherin wirklich sehr schwierig, das alleine zu tun, weil einfach die Bedingungswerke total umfassend und umfangreich sind. Das ist schon für Fachleute schwierig. Also da sollte man sich unabhängig informieren, zum Beispiel natürlich bei uns beim Bund der Versicherten oder bei den Verbraucherzentralen, bei Versicherungsberatern, damit man da unabhängig informiert wird und darauf hingewiesen wird, was sollte auf jeden Fall in den Versicherungsbedingungen enthalten sein. Denn wenn das gut aufgestellt ist, dann habe ich hoffentlich im Leistungsfall, also im Schadensfall, auch beim Einbruch, Diebstahl, die wenigsten Probleme.
Mhm. Jetzt haben Sie schon erwähnt, wenn man bei Ihnen Mitglied ist, dann helfen Sie zum Beispiel auch bei der Auswahl so einer Hausratversicherung. Genau, der Bund der Versicherten ist ja so eine Art Verbraucherschutzorganisation für Versicherungen im Speziellen. Was kostet denn so eine Mitgliedschaft und welche Leistungen kriege ich dann als Mitglied bei Ihnen?
Genau, also wir sind der größte Verbraucherschutzverein in Deutschland, der sich mit dem Bereich privater Versicherungen beschäftigt. Wir helfen sozusagen den Leuten einmal Ordnung zu machen und zwar unabhängig in ihren Versicherungsordnern, räumen da auf, gucken, wo kann man Geld sparen, aber wo bekommt man auch wirklich guten Versicherungsschutz her, wo hat man nicht zu viele unnütze Verträge, wie kann man die am besten loswerden und auch im Schadensfall helfen wir weiter. Also wenn es dann wirklich mal Probleme gibt mit der Versicherung und die sagt, Mensch, wir leisten jetzt nicht, dann kann man sich an uns wenden und sagen, Mensch, ist das wirklich so? Hat die Versicherung recht oder wie kann ich mit denen sozusagen darum streiten und die am besten anschreiben, um an mein Recht zu kommen? Ne? Wir helfen aber natürlich auch vorbeugend, indem wir halt eben tatsächlich für jeden Einzelnen dann schauen können, welcher Versicherungsvertrag passt und welcher Anbieter passt dann auch entsprechend.
Mhm. Und eine Mitgliedschaft beim Bund der Versicherten ist wie teuer?
Genau, wir sind ein eingetragener Verein, das heißt, man wird Mitglied bei uns und die kostet 78 Euro im Jahr. Für Personen bis 25 kostet das die Hälfte und dann kann man sich wirklich rund um die Uhr zu allen Fragen im privaten Versicherungsbereich beraten lassen. Ich finde, das ist ein guter Service und man kann sich auch bei uns noch über Gruppenversicherung versichern lassen. Also man hat im Endeffekt sozusagen verschiedenste Konditionen zu einem super Beitrag.
Und nochmal zurück zu den Hausratversicherungskosten. Was so eine Prämie dann, wie hoch die ist, das richtet sich ja auch nach dem Wohnort. Kann man grob sagen, wo eine Hausratversicherung am teuersten ist und wo am günstigsten?
Also das kommt sicherlich ganz drauf an. Sie haben schon gesagt, also von verschiedensten Faktoren, natürlich von zum einen, wo ich wohne. Und gerade so das Diebstahlsrisiko ist ja ein nicht ganz unerhebliches und das kommt sicherlich in bestimmten Ballungsgebieten vor, sodass man sagen kann, dass es tendenziell wahrscheinlich eher so ist, dass in Großstädten zum Beispiel da auch dann entsprechend der Beitrag etwas teurer sein wird als auf dem platten Land. Aber das kommt halt eben tatsächlich drauf an. Da muss man, kann man das ja auch entsprechend vergleichen. Das geht auch bei uns auf den Seiten, dass man da halt eben mal seine Daten eingibt und dann kriegt man rausgeworfen, was kostet so ein Vertrag. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich einmal umzugucken.
Mhm. Herr Küsel, sind Sie auch der Meinung wie die Frau Boss, dass man nicht unbedingt eine Hausratversicherung braucht?
Also ich finde, Frau Boss hat das sehr gut dargestellt. Es kommt sehr auf die individuelle Situation drauf an. Ein Student, der gerade ausgezogen ist, der vielleicht nur einen Hausratwert von wenigen Tausend hat, für den ist das nicht die allerwichtigste Versicherung. Aber in einer späteren Lebensphase, wenn man vielleicht zu zweit im Einfamilienhaus lebt und über 100 Quadratmeter eben hat und verschiedene Wertgegenstände eben auch angesammelt hat, wenn man sich da eben überlegt, das würde durch einen Brand zerstört oder auch durch einen Leitungswasserschaden, die wir auch relativ häufig haben, dann muss man das Geld natürlich vom Konto eben haben und muss wieder das eben alles ersetzen. Und insofern sollte man individuell es abwägen und man sollte sich informieren und vergleichen.
Und wie macht man das am besten? Weil, also ich kann von mir persönlich sagen, dass mir es immer davor graut, so ganz viele verschiedene Angebote zu vergleichen. Und selbst wenn man so eine Tabelle hat mit einem Vergleich, dann, also meine Lust, da mich groß einzuarbeiten, ist meistens nicht so groß, um ehrlich zu sein.
Gut, wir haben das Bild des mündigen Verbrauchers ja in Deutschland und Frau Boss hatte auch schon angeklungen, welche Organisationen sich darum bemühen, aber sie können sich auch unabhängig informieren. Zum Beispiel Finanztest bietet ja immer aktuelle Vergleiche eben mit guten Tarifen. Wir haben in Deutschland knapp 121 Hausratversicherer, sodass der Vergleich sehr groß ist. Und jetzt kommt es vielleicht in erster Linie auch darauf an, wollen Sie einen Internetversicherer haben, wollen Sie einen Serviceversicherer haben, wo Sie jemanden vor Ort haben, mit dem Sie sprechen können, dann können Sie in ein Versicherungsbüro eben gehen oder Sie würden es ganz unabhängig machen über einen Versicherungsberater, der Sie dann neutral eben berät. Die Auswahl ist sehr groß und die meisten Versicherer haben an sich vielleicht das als Orientierung auch nochmal im Bereich Hausrat drei verschiedene Produktlinien, also vielleicht ein Basistarif, der für viele Menschen schon ausreichend ist, der relativ der günstigste ist, dann vielleicht ein Komforttarif, wo weitere Dinge, Erweiterungen mit dabei sind und eben ein, nennen wir es einfach mal Premium oder Luxustarif, wo eben all das, was auf dem Markt heutzutage möglich ist, eben auch abgesichert werden kann. Und da kann man sich dann eben sein individuelles Paket zusammenstellen.
Da kommen wir später nochmal drauf, welche Leistungen man so dazu buchen kann. Das ist ja auch interessant. Sie, Herr Küsel, sind ja Leiter des Bereichs Schadenverhütung beim Gesamtverband der Versicherer. Also verstehe ich das richtig? Ihr Job ist eigentlich zu verhindern, dass die Versicherungen in Aktion treten müssen.
Richtig, der Job ist es zu verhindern, dass es überhaupt zu Schadenfällen kommt. Und da haben ja sowohl die Versicherer als auch der einzelne Versicherungsnehmer, der Kunde, ja auch ein Interesse daran, denn sie wollen ja auch nicht, dass bei ihnen eingebrochen wird oder das Wasser aus einem Leitungsrohr herausquillt und ihre Einrichtung und ihre wertvollen Gegenstände zerstören. Und wir überlegen uns, schreiben eben entsprechende Sicherungskonzepte und geben Hinweise für die Versicherungskunden, wie man sich schützen kann. Und ein ganz großes Gebiet in den letzten Jahren waren natürlich die Wohnungseinbrüche. Also wie muss ich Fenster und Türen eben entsprechend mit einfachen Mitteln absichern, sodass kein Täter dort reinkommt. Denn beim Wohnungseinbruch geht es nicht nur um die materielle Ebene. Also dass der Schaden wieder ersetzt wird für geklaute Gegenstände, für den Fernseher, für den Laptop und so weiter, sondern es war jemand bei mir zu Hause, der hat alles durchwühlt, also in der Intimsphäre, da wo man sich zurückzieht, da wo man eben doch geborgen sein will. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir haben das mal mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen untersuchen lassen und so knapp 15-20% der Menschen fühlen sich so unwohl, dass sie nach einem Wohnungseinbruch tatsächlich umziehen oder eine andere Wohnung haben wollen. Und knapp ein Drittel ergreift auch danach Maßnahmen. Aber es geht ja darum, dass es gar nicht erst zum Ereignis kommt, dass man durch vielleicht ein zusätzliches Schloss, dass man eben vielleicht durch gewisse organisatorische Maßnahmen gut geschützt ist, damit eben niemand hineinkommt in die Wohnung, in das Haus.
Wie ist es denn, wenn ich viel vorbeuge? Also wenn ich zum Beispiel meine wichtigsten Unterlagen und Wertsachen in einen Safe einschließe zu Hause und wenn ich eine Alarmanlage installiere zum Beispiel, wird dann die Hausratversicherung billiger?
Das kann man in der Tat so sagen. Also dann, wenn Sie entsprechende vorbeugende Maßnahmen getätigt haben, besondere mechanische Schutzmaßnahmen oder auch eine Einbruchmeldeanlage, so eine Alarmanlage installiert, dann sollten Sie auf jeden Fall bei Abschluss des Versicherungsvertrages oder wenn er läuft, Ihrem bestehenden Versicherer dies mitteilen, weil das natürlich zu einer neuen Risikobewertung eben führt, also zu einer günstigen Bewertung und der Versicherer wird dann dies entsprechend berücksichtigen.
Sie haben ja eben schon gesagt, das ist so eine individuelle Abwägung, ne, wofür man sich dann am Ende entscheidet. Aber können Sie so einen Tipp geben, worauf sollte ich achten, Ihrer Meinung nach, wenn ich eine Hausratversicherung abschließe? Gibt es da so einen generellen Tipp?
Naja, also wir denken bei Hausrat natürlich an alle beweglichen, mobilen Gegenstände. Das ist ja klar, aber zum Beispiel ein Bereich der
Fahrrad.
Dass
diese Regel, Puppenhaus nennt man das auch, oder man stellt sich vor, man kippt die Wohnung oder das Haus um, also stellt es auf den Kopf und alles, was rausfällt, ist der Hausrat und das ist das, was mitversichert ist.
Genau. So, jetzt hängt man an natürlich immateriellen Gütern, also weiß ich nicht, vielleicht ein Fotoalbum, vielleicht besondere Gegenstände. Sie haben Familienschmuck bekommen, den sollten Sie zumindest sehr, sehr gut sichern, also in so einem Wertschutzschrank, in so einem Tresor aufbewahren. Aber eben auch die Sache, wenn Leitungswasser ins Gebäude eben eindringt und ihre ganzen Möbel aufquellen lässt oder wenn sie eben ein Familienhaus haben, gibt es meistens einen Keller und im Keller lagert heutzutage ja nicht nur und so weiter die Vorräte, wie man das vielleicht früher hat, sondern es ist vielleicht ein Partykeller, das ist eben auch ein Musikinstrumentenkeller, wo sie was üben und so weiter. All diesen Sachen werden zerstört. Also für diejenigen wäre es enorm wichtig, tatsächlich das abgesichert zu haben und der Gedanke, wenn Sie Fahrräder haben, man kann eben das normale Fahrradrisiko eben auch über eine Hausratversicherung absichern. Haben Sie höherwertige Fahrräder, also weiß ich nicht, zum Beispiel diese sehr beliebten E-Bikes, dann kann man dafür eine separate Fahrradversicherung abschließen. Da müssten wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen.
Okay, machen wir vielleicht noch ein bisschen später. Herr Schluckebier, Sie sind ja Ombudsmann für Versicherungen und das heißt, Sie kommen dann zum Einsatz, wenn sich versicherte Menschen und Versicherungsgesellschaften nicht einig sind. Würden Sie sagen, Sie haben viel zu tun?
Das kommt auf den Blickwinkel an. Wir haben im Jahr etwa 18.000 Beschwerdeeingänge. Das ist eine große Zahl. Wenn Sie das aber in Relation setzen zur Zahl der bestehenden Hausratversicherungsverträge in Deutschland, dann ist die Zahl vielleicht dann doch nicht so hoch.
Wie viele bestehende Hausratsversicherungsverträge gibt es in Deutschland? Wissen Sie das?
Das ist eine Frage, die kann Herr Kösel vielleicht beantworten. Ich darf allerdings noch hinzufügen, diese Beschwerdeeingänge, die betreffen natürlich die verschiedensten Versicherungssparten. In der Hausratversicherung haben wir im letzten Jahr roundabout lediglich 700 Schlichtungsanträge gehabt. Das macht etwa 5% unseres Gesamtbeschwerdeaufkommens aus.
Okay.
Herr Kiesel, wenn ich ganz kurz ergänzen kann, genau, es sind 27,1 Millionen Verträge im Hausratbereich.
Genau, und ich hatte mir auch was dazu aufgeschrieben. Das ist Platz 3 nach den Kraftfahrtversicherungen. Da gibt es 124 Millionen Verträge und allgemeine Haftpflichtversicherungen 47 Millionen Verträge. Das noch kurz dazu. Worum geht es denn bei den Fällen, Herr Schluckebier, mit denen Sie zu tun haben?
Das sind ganz überwiegend die Einbruchdiebstähle. Diese Gruppe ist mit Abstand die größte bei den Schlichtungsanträgen im Hausratbereich, ca. 30%. Mhm. Die zweithäufigste Gefahr, um die es geht, ist das bestimmungswidrig ausgetretene Leitungswasser. Und es folgen dann die Brandschäden und die Fahrraddiebstähle. Das sind also die vier größten Kategorien, die uns befassen, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Schlichtungsanträgen an uns herantreten.
Und haben Sie da mal ein Beispiel? Weil also eigentlich sind das ja theoretisch alles Szenarien, die durch eine Hausratversicherung abgedeckt sind, ne? Also wo besteht dann der Konflikt?
Ja, der Konflikt gründet häufig darin, dass die Bedingungen der Versicherer unterschiedlich ausgelegt werden. Also um ein Beispiel zu nehmen, ein Buggy wird aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Versichert ist der einfache Diebstahl von Kinderwagen, aber dieser Buggy ist umrüstbar. Er kann als Fahrradanhänger genutzt werden, sogar zum Skilanglauf und eben auch als Kinderwagen. Und hier hatte sich der Versicherer auf den Standpunkt gestellt, dass das eben nicht nur ein Kinderwagen sei. Wir haben dann darauf verwiesen, bei der Bereinigung dieses Konflikts, dass Zweifel bei der Auslegung von Bedingungen nach dem bürgerlichen Gesetzbuch zu Lasten des Verwenders dieser Bedingungen gehen. Und natürlich hat dann am Ende der Versicherer abgeholfen und den Schaden ersetzt. Okay. Also das ist ein kleines Beispiel, dass bei der Vielfalt von Versicherungsbedingungen immer wieder auch Auslegungsfragen im Raum stehen, die dann zu beantworten sind.
Was heißt das für mich als Versicherungsnehmerin, wenn ich Sie anrufe? Also ich hätte jetzt irgendwie, wäre nicht einverstanden mit dem, was meine Hausratversicherung mir zu meinem Schadensfall sagt. Die sagen, ja, tut mir leid, aber können wir nicht ersetzen. Dann rufe ich Sie an. Wie mache ich das und kostet das was? Wie läuft das ab?
Das geht auf allen gängigen Kommunikationskanälen. Man kann sich telefonisch an uns wenden. Im Service Center trifft man auf kompetente und freundliche Ansprechpartner, die weiterhelfen. Das geht per E-Mail. Wir haben ein Online-Schlichtungsformular auf versicherungsombudsmann.de. Und man kann sich auch der guten alten Briefpost bedienen. Das sind die Wege, auf denen man uns herantreten kann. Und dann prüfen wir den Vorgang. Wir sind unabhängig institutionell und haben sozusagen die objektive und neutrale Sicht auf den Vorgang. Für den Verbraucher und die Verbraucherin ist es kostenfrei. Sie gehen damit auch kein Risiko ein, weil der Weg zum staatlichen Gericht immer offen bleibt.
Genau. Wie unterscheidet sich denn dann so ein Schlichtungsverfahren bei Ihnen von einem Gerichtsprozess und wie läuft das dann ab? Also weil den Gerichtsprozess könnte ich auch anstrengen als Verbraucherin, aber dann müsste ich dafür auf jeden Fall Geld ausgeben. Und bei Ihnen ja nicht. Also
so ist es,
was,
ja.
Was sind so die wichtigsten Unterschiede?
Es geht schneller. Wir haben den Anspruch, dass wir binnen 3 Monaten den Sachverhalt einer Klärung zuführen. Der Zugang ist, wie ich sagte, niedrigschwellig, ohne unnötige Formalismen. Und wir haben die Möglichkeit, für die Versicherer bindend zu entscheiden. Das heißt also, wir können, wenn der Schlichtungsantrag begründet ist, auch dem Kunden, dem Versicherungsnehmer, den Anspruch zuerkennen, mit der Folge, dass der Versicherer dann nicht mehr zu Gericht gehen kann.
Also schon wie so eine Art Richter. Also was Sie sagen, das gilt dann. Und der Versicherer kann dann nicht sagen, ja, sehe ich aber anders. Machen wir nicht.
Nicht in jedem Falle, aber es gibt, wenn die Rechtslage nach unserer Einschätzung völlig klar ist, die Möglichkeit, den Versicherer zu verpflichten. In der Regel ist es aber so, dass wir an die Unternehmen herantreten und unsere rechtliche Auffassung darstellen und dann um Abhilfe bitten. Und die Kooperation ist auch auf dieser Seite sehr gut. Das führt dann in der Regel dazu, dass das Unternehmen auch teilweise oder ganz abhilft und dem Versicherungsnehmer entgegenkommt.
Okay.
Im anderen Falle, wenn der Versicherer also alles richtig gemacht hat, dann ist natürlich unser Anspruch der, dass wir mit verständlichen Worten erläutern, warum das so ist. Aus den etwas unübersichtlichen oder gelegentlich nicht sehr übersichtlichen Texten, die die Unternehmen dann versenden, erhält sich das mitunter ja auch nicht so gleich. Das kennt auch jeder, nicht? Also Bedingungswerke sind sehr unübersichtlich.
Und sie übersetzen dann im Zweifelsfall auch.
Ja, wenn das nochmal mit verständlichen Worten erläutert wird, dann tritt dann auch doch gelegentlich Akzeptanz ein, auch wenn man nicht das gewünschte Ziel erreicht.
Okay. Einbruch und Diebstahl, Brand, Blitzschlag, Explosion, Leitungswasserschäden, Hagel und Sturm, das alles deckt eine Hausratversicherung standardmäßig ab. Doch es gibt Fälle, in denen die Hausratversicherung nicht zahlt und um die geht es im folgenden Beitrag.
Wir haben vor 2 Jahren einen neuen Herd gekauft, einen Induktionsherd, und waren total zufrieden mit dem Ding, wussten aber, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Es ist eine Glasplatte, haben den Kindern auch sofort irgendwie gesagt, die müssen da mit den Töpfen und so ein bisschen vorsichtig hantieren.
Was Niloufar Elhami und ihr Mann nicht wussten, Glas ist nicht automatisch bei einer Hausratversicherung mit drin. Als Frau Elhami eines Morgens ein schweres Honigglas aus der Hand rutschte, zerbrach die Induktionsherdplatte in 1000 Teile, woraufhin sie sich an die Versicherung wandte. Doch leider war deren Antwort ziemlich eindeutig.
Leider können wir für Sie nichts tun. Wir können die Kosten nicht übernehmen, weil Sie in dieser Hausratversicherung keine Glasversicherung mit drin haben. Ich war sehr verdutzt.
Denn dass Glasbruch beim Hausrat extra versichert werden muss, war ihr nicht klar. Und auch nicht, dass eine Herdplatte aus Glas dementsprechend auch nicht abgedeckt ist.
Jedenfalls war das sehr ernüchternd. Und wir mussten dann exakt den gleichen Herd für 400 Euro wieder kaufen.
Auf eigene Kosten. Philipp Wolf ist juristischer Sachbearbeiter bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und hört so eine Geschichte nicht zum ersten Mal.
Die Glasversicherung ist in der Regel eine teurere Zusatzvereinbarung, die über mehrere Jahre möglicherweise sich gar nicht auszahlt.
Da gibt es aus Philipp Wolfs Sicht andere Zusatzbausteine zur Hausratversicherung, die sinnvoller sind. Allen voran die Elementarschäden-Zusatzversicherung.
Die Überschwemmung bzw. der Starkregen ist ja durch 2021 und den Sommer an der Ahr, diese Katastrophe, ganz wichtig geworden. Und das ist zusätzlich zu versichern.
Was zum Beispiel auch oft extra versichert werden muss? Fahrraddiebstahl, Überspannung des Stromnetzes oder Außenschutz. Also dass Hab und Gut auch unterwegs abgesichert sind, beispielsweise auf Reisen. Wobei es natürlich Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Versicherungen und auch zwischen älteren und neueren Versicherungsverträgen. Grundsätzlich enthalten sind in einer Hausratversicherung alle Gegenstände, die herausfallen würden, wenn man das Haus bzw. die Wohnung auf den Kopf stellen würde. Allerdings gehört Hausrat auf Balkonen und in Treppenhäusern grundsätzlich nicht mit dazu. Außerdem bekommt man Schmuck und Wertsachen oft nur zu 20% von der Versicherung ersetzt. Da kann sich unter Umständen ein Safe lohnen. Damit man im Schadensfall überhaupt weiß, was alles gestohlen oder zerstört wurde, lohnt sich eine Liste von allem, was man hat. Möbel, Deko, Elektrogeräte, Lebensmittel, Uhren, Teppiche, Instrumente, Kleidung und Kosmetika. Bis hin zu Haustieren. Im besten Fall gibt es zusätzlich noch Fotos oder sogar Quittungen. So weiß man dann auch, wie viel der eigene Hausrat wirklich wert ist und vermeidet das Problem der Unterversicherung.
Die Versicherung kann in dem Fall, dass die Versicherungssumme zu gering geschätzt wurde oder zu gering angegeben wurde, auch die Leistung kürzen.
Für alle, die den Aufwand nicht betreiben möchten und stattdessen pauschal von der Quadratmeterzahl der Wohnung aus hochrechnen wollen, hat Wolf einen Tipp. Bitten Sie die Person, die die Versicherung vermittelt, den Antrag mit zu unterschreiben und damit die Größe der Wohnfläche anzuerkennen.
Herr Küsel, Sie haben ja eben schon mal diese verschiedenen Pakete angesprochen. Basis, Komfort, Premium, wo ja wahrscheinlich dann unter anderem auch eine Glasbruchversicherung mit drin sein könnte. Was gibt's denn da für unterschiedliche Angebote und was würden Sie sagen, ist sinnvoll mitzuversichern? Also der Herr Wolf von der Verbraucherzentrale fand ja Glasbruch jetzt nicht so entscheidend. Sehen Sie das auch so?
Das kann ich gut nachvollziehen. Man sollte immer das existenzbedrohende Risiko tatsächlich absichern. Natürlich ist es im Einzelfall ärgerlich, so wie in dem Beitrag geschildert, dass dann das Ceran-Kochfeld zerstört wurde. Es kostet 400 Euro, aber in den allermeisten Fällen wird man diesen Betrag wieder aufwenden können, ohne dass es einen ganz besonders schädigt. Und er hat ja auch den Vergleich gezogen zu den Veränderungen, die wir durch den Klimawandel eben erleben. Also das Thema des Starkregenrisikos, das ist etwas, was man auf jeden Fall prüfen sollte, wenn man eine bestehende Hausratversicherung hat, umfasst das eben auch das sogenannte Elementarschadensrisiko, also die Überschwemmung oder das Starkregenereignis, dass wenn es mir in mein Gebäude, in mein Einfamilienhaus, in die Wohnung, in den Keller läuft, wenn das eben alles beschädigt wird, ist das etwas Schlimmes für mich oder ist das das nicht? Das muss man einmal beantworten tatsächlich und dann sollte man die Entscheidung treffen, ob ich das mitversichern kann oder nicht.
Weil das nicht automatisch mit drin ist, ne? Diese Elementarschädenversicherung. Richtig. Das hatten ja auch viele Leute an der A zum Beispiel nicht letztes Jahr.
Richtig, das hatten knapp die Hälfte der Personen in etwa hatten so etwas nicht gehabt. Mhm. Die aber so etwas hatten, waren natürlich sehr dankbar dafür, dass ihr Hausrat, der 50, 60, 80.000 Wert umfasst, eben auch versichert war und jetzt wieder entschädigt werden kann. Wenn ich vielleicht eine Wohnung habe in einem Hochhaus und habe dort meine ganzen Gegenstände, na dann ist vielleicht eine entsprechende Elementarversicherung nicht so wichtig. Ein Blick nochmal auf die Glasversicherung. Habe ich jetzt aber viele Gegenstände zum Beispiel, die in Glas gefasst sind oder ich habe besonders aufwendigen Herd, ich habe vielleicht besonders Glasmöbel tatsächlich dabei, dann sollte man überdenken, dass die eben auch damit abgesichert werden können. Bei den verschiedenen Paketen, da geht es auch immer besonders darum, welchen Umfang, welchen Schutz benötige ich denn dabei? Ich will mal ein Thema ansprechen der besonderen Fahrlässigkeit. Also man sollte gucken, dass man eben seine Versicherung alle paar Jahre überprüft, vielleicht einen Zeitraum von 5, maximal 10 Jahren und auf aktuelle Bedingungswerte umstellt. Moderne Versicherungen mit heutigen Bedingungsgenerationen haben ganz häufig schon das Risiko der Fahrlässigkeit, der groben Fahrlässigkeit mit dabei. Was heißt das? Ich gehe kurz aus dem Haus, ziehe nur die Eingangstür zu, um vielleicht mal für 10 Minuten, Viertelstunde zum Supermarkt zu gehen, was einzukaufen. Ich habe aber nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Wenn jetzt eingebrochen wird durch diese Tür, dann würde in einem älteren Vertrag, wo die Fahrlässigkeit eben zu einem Ausschluss führt, das zu einer Versagung der Leistung führen. Und sinnvoller ist es aber, dass solche Augenblicksversagungen, so eine Sachen, dass die eben mitversichert sind. Das sollte man auf jeden Fall einmal eben überprüfen, dass das mit dabei ist.
Okay, also im Wesentlichen ist es mit einer Hausratversicherung so wie mit einem Internetanschluss, der halt billiger wird, wenn ich ihn regelmäßig kündige und dann neu abschließe. Bei der Hausratversicherung muss ich auch gucken, weil dann habe ich unter Umständen fürs gleiche Geld neue Leistungen mit drin, die ich nicht habe, wenn ich den Vertrag einfach weiterlaufen lasse.
Ja, genau. Also zum Beispiel, es gibt auch Hotelübernachtung. Ihr Hausrat ist so beschädigt, es hat gebrannt, es ist alles verrußt. Sie müssen eben während der Sanierungsphase für 2, 3 Monate in einem Hotel unterkommen. Bei modernen Verträgen haben Sie das üblicherweise mit dabei. Haben Sie jetzt einen 20 Jahre alten Vertrag, ist das häufig nicht der Fall. Zum Beispiel das Thema Wertsachen. Mhm. In den einfachen Paketen haben Sie vielleicht eine Entschädigungsgrenze, die niedriger ist. Da ist vielleicht Bargeld nur bis 1.000 Euro versichert und bei dem Premium-Paket haben Sie bis 3.000 mitversichert. Oder Sie haben jetzt noch Uhren, Schmuck, Antiquitäten, also besondere Wertgegenstände. Die sind dann in den höheren Paketen mit höheren Entschädigungsgrenzen mit dabei. Das kann man sich einmal anschauen. Das kann man auch online machen, je nachdem, welchen Service man da eben haben möchte und dann die entsprechende Entscheidung treffen. Man muss sich nur einmal damit in der Tat beschäftigen.
Da sind wir wieder bei den individuellen Problemen, die man abwägen muss. Ne? Da höre ich da so ein bisschen raus. Wir haben den ersten Hörer in der Leitung. Herr Reinig aus Wittlich hat eine spezielle Frage auch noch mal zum Thema Glasbruch. Hallo Herr Reinig, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Schießen Sie los. Was möchten Sie wissen?
Also, wir haben eine Arztpraxis vermietet.
Mhm. Sie und, sind der Vermieter?
Ja, theoretisch meine Frau, aber ich auch.
Okay.
Und dort ist ein Schaden aufgetreten, offensichtlich spontan. Es ist nicht bekannt gewesen von einem Sturz oder einem Trauma oder so irgendwas.
Mhm. Ein Glasschaden, ne? Haben Sie gesagt, da war gerade eine Störung in der Leitung.
Ja, ein Glasschaden. Mhm. Und das sind relativ teure Scheiben, weil das ist in der Nähe von einem Flugplatz. Das sind so Schallschutzscheiben.
Also Fensterscheiben.
Ja, weder diese Arztpraxis noch wir haben Glasschäden versichert.
Ah, okay.
Wer ist denn zuständig für die Reparatur?
Das ist eine Frage, die ja wahrscheinlich sowohl die Frau Boss als auch der Herr Küsel beantworten können. Und der Herr Schluckebier wahrscheinlich auch. Also wer möchte?
Ja, also, ich fange vielleicht mal an. Zunächst einmal ist es ja hier kein Fall der Hausratversicherung, sondern wir reden ja wahrscheinlich dann über ein Wohngebäude, worin sich die Arztpraxis befindet. Man kann das also über eine Gebäudeglasversicherung eben absichern, also Sie als Vermieter. Das wäre die eine Möglichkeit, gerade wenn Sie sehr hochwertige Scheiben haben, wäre das sinnvoll. Und da Sie ja vielleicht als Vermieter das Interesse haben, dass in so einem Schadenfall Sie nicht Ihre eigene Versicherung dafür abdecken lassen müssen, haben Sie auch die Möglichkeit, das über den Mietvertrag dem entsprechenden Mieter aufzuerlegen, dass er selber eine eigenständige Glasversicherung für diese Scheiben auflegt, dass das im Schadenfall dann eben bezahlt wird. Also beides wäre möglich.
Also man kann als Vermieter die Mietenden sozusagen zwingen, eine Versicherung abzuschließen. Verstehe ich das richtig?
Das ist ja sozusagen das freie Vertragsrecht, auch wenn das Mietrecht natürlich sehr beschränkt ist in Deutschland. Aber Sie können natürlich dort sagen, dass gewisse Versicherungen eben Sie als Grundlage für den Mietvertrag eben machen. Mhm. Das ist ja sehr sinnvoll, weil es ja immer um diese Schwelle geht. Was ist jetzt Gebäudeversicherung, also ein Gebäudebestandteil? Ich wechsle ganz kurz rüber zur Hausratversicherung jetzt wieder. Wenn es also zu einem Einbruch kommt in einer Mietwohnung und es wird jetzt die Tür aufgehebelt, dann ist ja das sozusagen, was da beschädigt wurde, ein Gebäudebestandteil. Aber in einer Wohngebäudeversicherung ist Einbruch, Diebstahl ja keine versicherte Gefahr, sondern das ist nur im Rahmen der Hausratversicherung. Und darum sagen eben viele Vermieter, obliegen in Mietverträgen ihren Mietern dann eben die Pflicht auf, eine Hausratversicherung dort eben auch vorzusehen. Und die Hausratversicherung würde diesen Gebäudeschaden, also diesen Einbruch, dann eben entsprechend regulieren.
Mhm. Herr Reinig, beantwortet das Ihre Frage oder haben Sie noch eine Nachfrage?
Eine kurze Nachfrage ist, wenn das im Mietvertrag nicht geregelt ist, dann ist diese Sache einfach strittig. Sehe ich das richtig so?
Vielleicht der Herr Schluckebier, vielleicht können Sie da weiterhelfen. Hatten Sie so einen Fall schon mal? Oder wüssten Sie, Sie wüssten ja, was zu tun ist?
Man muss sich den Mietvertrag genau ansehen und auch auf die Bedingungen schauen, welche Risiken sind abgesichert, welche nicht. Und wenn es so ist, wie Herr Reinig eingangs erwähnte, dass weder bei Gebäude noch bei der Hausratversicherung dieser Schaden abgedeckt ist, dann führt das am Ende zu dem Ergebnis, dass keine Entschädigung erwartet werden kann von dem Versicherer.
Mhm. Genau, er muss also dafür selber bezahlen.
Okay, also ja, wer muss dann selber bezahlen, der Herr Reinig oder die Arztpraxis?
Da kommen wir jetzt zu der Frage, wie die Ursachen aussehen, ob es da einen Anspruchsgegner gibt, den man in Anspruch nehmen kann für diesen Schaden. Das ist aber eine andere Frage.
Es gibt keinen Grund für den Glasschaden, keinen ersichtlichen.
Die Scheibe ist einfach kaputt gegangen?
Ja.
Also ich bin da raus. Ich bin keine Mietvertragsrechtlerin oder sonstiges. Ich bin im Versicherungsbereich tätig. Ja. Da bin ich raus.
Alles klar,
ich
weiß Frau nicht, ob Boss, die anderen Herren bezüglich noch was
sagen können. Dann bleibt die Frage letztlich im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter zu klären, wer dieses Risiko zu tragen hat.
Okay. Also Herr Reinig, im Zweifelsfall vielleicht wenden Sie sich mal an den Herrn Schluckebier als Ombudsmann.
Und ja, es geht ja nicht um einen Anspruch gegen den Versicherer.
Gegen die Versicherung, ja.
Und das wäre die Voraussetzung dafür, dass wir uns mit einem solchen Schlichtungsantrag befassen könnten.
Mhm. Schwierig.
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich vermute einfach mal, dass die Versicherungen sind ja diesbezüglich raus und das wird man zukünftig wahrscheinlich in den Mietverträgen regeln müssen und da muss der Herr sich vielleicht diesbezüglich mal beraten lassen, wie man entsprechend das in Mietverträgen in Zukunft regelt oder ob das in seinem Mietvertrag schon drin irgendwie steht. Aber versicherungstechnisch, glaube ich, war es das leider und kann nur für die Zukunft geregelt werden.
Ja, Herr Reinig, dann sollten Sie vielleicht den Mietvertrag nochmal überarbeiten.
Ja. Das
ist leider der einzige Tipp an dieser Stelle.
Ich danke Ihnen.
Danke für Ihre Frage und noch einen schönen Tag für Sie.
Schön. Vielen Dank.
Tschüss. Wir haben auch eine E-Mail bekommen von Herrn Schwarz aus Berlin, der sagt, dass Studierende ja über die Eltern automatisch Hausrat mitversichert sind. Frau Boss, ist das so?
Also das gibt es natürlich, also wenn sie ausziehen, ist wahrscheinlich jetzt so die Problem, das Thema, ne? Also Kinder ziehen aus.
Ja, würde ich denken, wenn die in demselben Haushalt wohnen, genau, ist es ja eh
dann
klar.
Dann ist das eh gar keine Frage, genau so ist das. Ne? Also Kinder ziehen irgendwann aus, studieren oder beginnen eine Ausbildung oder sonstiges und dann kann man tatsächlich gucken, dass über die Außenversicherung und auch da gibt es unterschiedliche Regelungen, der Hausrat der Kinder entsprechend noch mitversichert ist. Es kommt aber auch immer darauf an, ob die vielleicht da schon so einen eigenständigen Hausrat entsprechend haben, also wirklich eine eigene Wohnung mit allem Pipapo, was wirklich ein eigener Hausrat bedeutet und dann müssten die halt eben dort entsprechend eine eigene Hausratversicherung für diese Wohnung abschließen. Aber wenn es darum geht, dass sie vielleicht ein Studentenwohnheim ziehen und dort ein Zimmer haben oder sonstiges, dann kann man schauen, dass das über die Außenversicherung mitversichert ist und da muss man am besten sich vorher natürlich informieren, bevor nachher ein Schadensfall passiert und man steht dann da. Am besten einfach den Versicherer anschreiben mit der konkreten Situation und eine Antwort dann schriftlich auch erwarten. Das hilft auf jeden Fall. Man braucht sich nicht selber durch die Versicherungsbedingungen wühlen, was ja oftmals sehr beschwerlich ist und man hat es dann auf dem Tisch sozusagen auf dem Zettel und oder per E-Mail bekommen, dass halt eben der Hausrat entsprechend mitversichert ist und ist dann auf der sicheren Seite.
Okay, also ja, kann sein, aber man muss es auf jeden Fall checken, ob es bei meiner Versicherung so ist oder nochmal nachfragen im Zweifelsfall.
Genau so ist es, ja.
In dem Beitrag eben ging es ja auch um die Versicherungssumme. Da muss ich jetzt zugeben, dass ich zwar eine Hausratversicherung habe, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, welchen Wert ich versichert habe. Denn ich habe so eine Liste, von der ja auch die Rede war, mit allen Dingen, die man besitzt, habe ich nie gemacht. Obwohl ich mir jetzt ehrlich gesagt fest vorgenommen habe, eine zu erstellen, vielleicht wenigstens mit den wichtigsten Gegenständen, weil ich so denke, ja gut, das ist ja vielleicht besser als nichts, um dem ganzen den Schrecken zu nehmen, einfach mal anfangen. Haben Sie da vielleicht einen Tipp, Frau Boss, Herr Küsel, wie man da irgendwie so das Eis bricht?
Also ich glaube tatsächlich, muss man sich einfach mal tatsächlich vor, also es ist ein schwerer Angang, das muss man tatsächlich sagen. Aber ich glaube, man muss es jetzt auch nicht handschriftlich machen, wie wir uns das vielleicht gerade so vor den Augen vorgestellt haben und jeder gerät in Panik. Ich glaube, wir haben heutzutage genügend elektronische Mittel. Wir haben das Handy in der Hand, jederzeit fast. Wir können dann entsprechend Fotos machen oder wir können Filme machen und können das entsprechend einmal sozusagen durch die Räumlichkeiten bewegen. Sicherlich macht es Sinn, von sehr hochwertigen Gegenständen, auch Elektrogeräten oder sonstiges Rechnung aufzubewahren. Das macht man ja häufig sowieso über eine längere Zeit wegen Garantieansprüchen und sonstigen, sodass man da schon mal eine entsprechende Liste hat. Und wie gesagt, von Schmuck und so weiter, Gemälden und sowas allem würde ich immer Rechnung aufbewahren oder mir tatsächlich mal irgendwie von einem Juwelier mal sagen lassen und bestätigen lassen, wie viel kostet das entsprechend. Und bitte dann halt eben diese Nachweise, die man dann mühsam erstellt hat und zusammengesucht hat, dass man die bitte außerhalb des Hauses lagert, weil es natürlich so ist, wenn ich das im Haushalt behalte und alles brennt ab, dann sind auch die Beweise futsch. Also deswegen auch da den Hinweis, bitte vielleicht alles auf den Stick ziehen.
Also es reicht digital.
Es reicht digital und dann halt eben entsprechend bei Freunden, Bekannten, Verwandten oder im Banksafe oder sonstiges das entsprechend lagern. Und dann hat man schon mal einen entsprechenden Nachweis. Das ist auch ganz wichtig, weil keiner wird einem glauben, dass tatsächlich die, weiß ich nicht, Cartier-Uhr gestohlen wurde, wenn ich das nicht nachweisen kann, dass es vielleicht doch die Cartier war und nicht die von Esprit. Also da gibt es immer Streitigkeiten und das muss nicht sein. Einmal diesen Angang tatsächlich machen, das nachzuweisen, wie gesagt, handschriftlich, glaube ich, er sei denn, Herr Küsel sagt, was anderes muss das jetzt nicht sein, dass ich alles aufliste, aber es gibt ja so viele Medien, die uns das erleichtern heutzutage.
Absolut, das kann ich nur unterstützen. Also tatsächlich Bilder davon machen, vielleicht ein kleines Video von der ganzen Einrichtung. Ja. Dann hat man das, man kann das ja auch hochladen oder es passiert automatisch mit den meisten digitalen Endgeräten. Und dann habe ich einen sehr guten Überblick und einen sehr guten Nachweis darüber, was ich alles habe im Schadenfall. Vielleicht nochmal der Gedanke, wie komme ich denn zu einer richtigen Versicherungssumme? Da gibt es ja zwei Möglichkeiten.
Also genau, man kann es auch von der Quadratmeterzahl hochschätzen. Ne? Da frage ich mich immer, für welche Personen das dann tatsächlich genau richtig trifft.
Ja, das ist natürlich nur ein grober Mittelwert, das muss man einfach mal sagen. Also die eine Alternative ist die von Ihnen beschriebene Tabelle. Sie gehen durch und schreiben jedes Buch, jedes Kleidungsstück, alles, was Sie haben, einmal mit dem Neuwert auf, was es heute kosten würde, wenn Sie es heute beschaffen würden.
Was aber ja auch den Vorteil hat, ganz kurz nur, habe ich nämlich dann gedacht, dass ich ja dann auch weiß, okay, was hatte ich denn? Also weil ich muss der Versicherung ja eh sagen, was fehlt oder was kaputt gegangen ist. Und wenn ich dann da stehe und sage, ja, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, was fehlt, ist ja auch doof. Von daher hat es ja sozusagen doppelten Nutzen, so eine Liste zu machen, oder?
Ja, natürlich. Das hat einen Nutzen, gar keine Frage. Nur die meisten Menschen, so schätze ich das ein, sind eher bequem. Und selbst wenn sie es einmal gemacht haben, sie müssen das ja immer aktuell halten. Also wenn sie jetzt neue Kleidung sich gekauft haben, wenn sie jetzt eine Veränderung an den Möbeln vorgenommen haben, sie müssten das ja dann aus der alten Liste rausstreichen und wieder ein neues darauf setzen. Darum hat man eben so ein Pauschalmodell entwickelt, also das Quadratmetermodell. Und da wird meistens angesetzt ein Wert von 650 bis 750 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Das wird miteinander multipliziert und dann komme ich zu einer entsprechenden Versicherungssumme. Und wenn ich die dann vereinbare, da gewähren dann viele Versicherer auch einen sogenannten Unterversicherungsverzicht bis zu einer gewissen Schadenshöhe oder sogar bis zu genau dieser Höhe, dass man sagt, in der Größenordnung, wenn der Schadenfall darunter war, prüfen wir gar nicht, ob hier eine Unterversicherung vorliegt. Also relativ komfortabel. Aber da muss man natürlich gucken, in sehr kleinen oder relativ kleinen Wohnungen, wo viel Werthaltiges drinsteckt, kann das zu wenig sein. Und wiederum, wenn ich ein großes Einfamilienhaus habe, vielleicht über 200 Quadratmeter und habe das aber relativ spärlich möbliert und habe nicht so wahnsinnig viel da drin, kann das dann auch eine Überversicherung sein. Also das ist nur so ein Schnitt und ein Mittelwert, der unserem Bedürfnis nach, wir wollen es etwas leichter, etwas einfacher haben, vielleicht entgegenkommt, muss man für sich selbst entscheiden und mit dem Berater, mit dem Versicherungsmenschen einmal besprechen.
Herr Schluckebier, ist das auch oft ein Thema in den Fällen, mit denen Sie zu tun haben, dass Leute halt zu wenig Wert angegeben haben und die Versicherung dann sagt, ja, dann ersetzen wir halt auch nur das, was ihr versichert hattet. Und also wie, ne, gibt es da Probleme, das dann später nachzuweisen?
Das kommt vor, ist aber nicht sehr häufig der Fall. Okay. Was ich bestätigen kann, das ist das, was Herr Küsel und Frau Boss schon gesagt haben, dass es unglaublich wichtig ist, dass man seinen Hausrat dokumentiert. Denn wir haben in vielen Fällen die Situation, dass natürlich der Geschädigte, der Versicherungsnehmer beweisen muss, was er da hatte und dann abhanden gekommen ist. Und da ist die Beweislastsituation relativ klar und es erleichtert sehr die Schlichtung, wenn man das durch Unterlagen belegen kann, durch Fotos, durch eine Liste. In dem Augenblick, wo ich das nicht kann und darauf angewiesen bin, dass ich vielleicht Nachbarn als Zeugen benennen muss etc., wird das Verfahren unglaublich kompliziert und lässt sich, weil wir keine Zeugen in der Schlichtung vernehmen können, im Grunde genommen nur in einem Gerichtsverfahren definitiv klären. Also deshalb auch aus der Perspektive der Schlichtung heraus der Appell, möglichst seinen Hausstand, insbesondere die wertvolleren Gegenstände zu dokumentieren, was ja, wie das jetzt schon mehrfach erwähnt worden ist, ganz einfach mit einem Smartphone möglich ist.
Wir erweitern unsere Runde jetzt noch um eine weitere Person, denn mein Kollege Thomas Meinhardt hat unser E-Mail-Postfach im Blick gehabt. Und da sind auch noch einige Fragen von Hörern und Hörerinnen angekommen. Herr Meinhardt, was sind die drängendsten Fragen zum Thema Hausratversicherung?
Ja, die drängste oder die am häufigsten gestellte Frage ist, wie berechne ich den Wert der Versicherung? Also wie hoch muss ich versichert sein? Ist es die Wohnfläche, die eine Rolle spielt? Sind es das Mobiliar, also mittlere Ausstattung? Oder ist es auch die Lage des Hauses, einzelstehend oder ein Reihenhaus? Und natürlich auch der Wiederbeschaffungswert, spielt der eine Rolle bei Berechnung der Hausratversicherung? Also der Umfang der Versicherung oder die Leistungen, wie bewerte ich die?
Genau, so ein bisschen hatten wir das ja eben schon beantwortet. Vielleicht, Frau Boss, könnten Sie das nochmal kurz zusammenfassen?
Das Gute vielleicht vorab, die Hausratversicherung ist ja eine Neuwertversicherung. Das heißt, ich bekomme im Schadensfall immer das wieder, was ich tatsächlich verloren habe, was mir entwendet wurde, was durch Brand beschädigt wurde, heutzutage gleicher Art und Güte kosten würde. Also ich brauche mir darum keine Sorgen machen, dass ich vielleicht irgendwie die Versicherungssumme nochmal erhöhen muss oder sonstiges. Aber ich muss natürlich immer darauf achten, was bei Neuanschaffungen nachzumelden ist oder zu beachten ist. Ja, wenn es um die Ermittlung der Versicherungssumme geht, dann kann ich zwei Wege wählen. Das hat der Herr Küsel auch schon einmal kurz skizziert, dass ich halt eben tatsächlich mir aufwendig sozusagen zusammensammle in einer Liste, was habe ich an Hausrat, wie viel ist das wert und berechne dadurch meine Summe. Ist sicherlich sehr aufwendig, aber sehr genau und ich habe im Schadensfall den tatsächlichen Nachweis. Für die, die es ein bisschen bequemer haben wollen, aber nochmal extra drauf rumdenken wollen, ist halt die Möglichkeit, dass man sagt, 600 bis 750 Euro pro Quadratmeter versichere ich, dann zahlt mir die Versicherung diese Summe, berechnet überhaupt keine Unterversicherung, aber auch da gibt es natürlich ein Aber, wenn ich eine große Wohnung habe, ein großes Haus habe und es steht gar nicht so viel drin an Hausrat, an Möbeln, an Kleidung, an Spielzeug, dann zahle ich ja für eine sehr hohe Versicherungssumme, die sich dann nach den Quadratmetern richtet, sehr viel Geld und habe eigentlich gar nicht so viel. Andersrum ist es natürlich, ich kann auch auf 50 Quadratmetern ganz viel teuren Hausrat lagern. Das muss ja gar nicht auch viel sein, sondern es muss einfach nur hochwertig sein. Und dann komme ich mit 50 Quadratmetern und diesen 750 Euro pro Quadratmeter an Versicherungssumme vielleicht ja auch gar nicht aus. Ich kriege zwar dann diese ermittelte Versicherungssumme, hätte aber, wenn ich es genauer überprüft hätte, vielleicht sagen wir mal 50.000 Euro mehr gebraucht. Also auf der sicheren Seite ist es nicht. Es hat alles Vor- und Nachteile. Deswegen ist es wichtig, dass jeder Verbraucher, Verbraucherin sich einfach mal beraten lässt zu dem Thema. Denn eine Hausratversicherung mag vielleicht am Anfang einfach erscheinen, aber es gibt ganz viele Tücken und ganz viele Versicherungsverträge mit unterschiedlichsten Bedingungen. Herr Küsel hat schon gesagt, es gibt ganz viele Versicherungsunternehmen und manche haben dann auch noch drei verschiedene Hausratversicherungswelten. Wie soll der Verbraucher, die Verbraucherin da dann überhaupt zurechtkommen und die ganzen Fallstricke wissen? Ein Hinweis natürlich, bei uns beim Bund der Versicherten ist man da genau richtig und kann sich dazu beraten lassen.
Aber wenn ich mich auf einen Unterversicherungsverzicht mit der Versicherung geeinigt habe, dann ist ja egal, wie viel Kram auf meinen 50 Quadratmetern steht und was der alles wert ist, oder?
Na gut, ich kriege dann halt eben 50 mal 750 Euro, diese Summe bekomme ich.
Achso, wenn es mehr wert ist, meinen Sie?
Wenn es mehr wäre,
Schaue ich in die Röhre sozusagen.
Dann schaut man trotzdem in die Röhre, dann kriegt man zwar Summe X, aber ich hätte vielleicht, nachdem ich das wirklich überprüft und aufgelistet hätte, weil es vielleicht ganz bestimmte Stücke sind, die ich da habe oder sonstiges, dann habe ich halt eben das Nachsehen. Ich kriege dann auch noch zu wenig, um mir Gleiches neuwertig anzuschaffen.
Wir haben Herrn Richter aus Berlin in der Leitung, der auch noch mal eine spezielle Frage zum Thema Glasbruch, aber nicht so richtig Glasbruch, sondern ein Nebeneffekt eines Glasbruchs sozusagen hat. Herr Richter, erklären Sie mal kurz den Fall, bitte.
Ja, Richter, guten Tag. Ich weiß nicht, ich habe es eigentlich geltend gemacht, glaube ich, bei der Haftpflichtversicherung. Aber es ist Folgendes passiert. Durch einen Durchzug ist bei mir eine Glasscheibe in einer Wohnungstür kaputt gegangen. Nun ist die Scheibe ersetzt worden. Die ist aber gesichert mit Leisten. Und nun ist natürlich da eine Kittspur. Und die Versicherung sagte jetzt, ja, die Malerarbeiten, die dafür notwendig sind, die übernehmen wir nicht. Also die Glasscheibe ist ersetzt worden, aber sozusagen den alten Zustand der Tür mit gestrichener Leiste, da waren sie nicht bereit, das zu übernehmen.
Okay, das war aber eine Haftpflichtversicherung, die da den Schaden ersetzt hat. Weil Ihnen das nicht passiert ist, sondern bei jemand anderem, oder?
Nee, in der Mietwohnung ist es ja so, ich habe oder gegenüber dem Vermieter müsste ihr ja eigentlich die Haftpflicht übernehmen, oder okay. Nicht?
Herr Schluckebier, was sagen Sie dazu zu dem Fall?
Ja, das lässt sich aus der Ferne schwer beurteilen. Man müsste sich das genau ansehen und auch jeweils die Verträge anschauen.
Okay, also können Sie jetzt gar nichts weiter dazu sagen. Also ich bin jetzt überrascht, dass es überhaupt die Haftpflichtversicherung bezahlt hat, weil ich jetzt gedacht hätte, das wäre doch so ein Fall für Hausrat und Glasbruch, der mitversichert ist.
Gut, mich jetzt auch überfragt, aber ich kann ja die Frage gleich weitergeben. In der Weise müsste eigentlich dann die Reparatur komplett sein. Also sowohl die Leisten müssten neu gestrichen werden, als auch die Scheibe ausgetauscht. Oder ersetzt.
Also in der Hausratversicherung ist es im Grundsatz so, dass die notwendigen Reparaturkosten zur Wiederherstellung einer beschädigten Sache getragen werden.
Mhm. Okay.
Okay, und da wäre dann die Schönheitsarbeit sozusagen nicht mit dabei. Herr Schluckebier.
Ja, gut, das kommt drauf an. Wiederherstellung einer beschädigten Sache heißt.
So wie es vorher aussah, eigentlich, Ansatz, oder?
Ja.
Ja. Also vielleicht noch mal nachfragen, Herr Richter.
Ja, okay, dann haben Sie schönen Dank und danke für die Runde.
Ja, danke Ihnen für die Frage. Tschüss, schönen Tag. Herr Meinhardt, Sie haben aber auch noch 1000 Fragen da liegen, sehe ich.
Ja, nicht ganz so viele, aber sehr viele. Können Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft in einen Vertrag mit aufgenommen werden? Oder reicht es, wenn sozusagen einer eine Hausratversicherung hat und dann die Gesamtquadratmeterzahl, also für alle WG-Zimmer, das übernimmt? Also die Wohngemeinschaft und die Hausratversicherung. Wie läuft das am besten?
Das ist interessant. Haben Sie da einen Tipp, Herr Küsel, Frau Boss vielleicht?
Ja, ich würde empfehlen, in der Tat, wenn es sich um eine Wohngemeinschaft hier handelt, gemeinsam eine Hausratversicherung abzuschließen, die eben jeweils das individuelle Eigentum der einzelnen Personen in der Gesamtheit einfach erfasst, dann ist es für den Schadenfall eben vollkommen klar und es gibt keine Abgrenzungsschwierigkeiten.
Dass man einfach sich das dann teilt und nicht jetzt guckt, wer hat mehr, weil da wird es dann kompliziert und dann muss einer mehr Beitrag zahlen als der andere.
Ist ja auch schwierig durchzuführen. Ja. Also es gibt ja auch Gemeinschaftsräume, was sehr wahrscheinlich Küche und Badezimmer und alles Mögliche. Da richtig, hat jeder dann sein Kram. Und wie will man das im Schadensfall auseinanderdröseln? Ich glaube, das ist so gut wie unmöglich. Deswegen geht es auch nur über einen Vertrag, der dann entsprechend abgeschlossen wird.
Müssen dann die aktuellen Namen jeweils ergänzt werden, wenn es mal einen Mieterwechsel gibt oder ein WG-Zimmer neu belegt wird?
Also sinnvoll ist das auf jeden Fall, das immer aktuell zu halten, wenn in der Tat jemand auszieht, dass der Name dann aus dem Vertrag rauskommt und der neue Name, die neue Person mit aufgenommen wird, weil dann jeweils die Sachen der Person eben auch mitversichert sind.
Und ja, auch die Möbel ist ja auch eine Frage, ne? Wenn meine Mitbewohnerin ihre Designer-Couch mitnimmt, sag ich jetzt mal.
Und die nächste kommt mit IKEA-Möbeln, dann muss die Versicherungssumme entsprechend angepasst werden.
Ja,
genau,
okay.
Das wäre auch mein Hinweis gewesen, ja.
Ja. Neue Haushaltsgeräte mit Wasseranschluss. Da gab es früher keinen Wasserstopp, dann gab es einen mechanischen Wasserstopp. Heute gibt es auch einen elektronischen Wasserstopp für Spülmaschinen, Waschmaschinen. Verlangen die Versicherer so einen Wasserstopp für alte Maschinen, für neue Maschinen oder nur bei Neuanschaffungen oder ist das völlig egal?
Ja, genau, weil Leitungswasser ist ja eigentlich mit abgesichert oder gibt es da Sonderfälle?
Ja, spannende Frage, geht genau in den Bereich der Schadenverhütung hinein. Also diese Aquastops, die ja eben die Industrie seit Jahren verbaut, haben ja den Zweck, dass die unter Wasserdruck stehende Leitung, also die Zuführungsleitung vom Wasserhahn bis zum Geschirrspüler, bis zur Waschmaschine, wenn die bersten sollte, dass dann quasi ein elektromagnetisches Ventil das Wasser absperrt und es zu keinem größeren Schaden eben kommt. Das ist erstmal die Funktionsweise. So, dass wir das in den Wohnungen eingebaut haben, führt dazu, dass wir dadurch vielerlei Schäden verhindern können. Also es ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. Aber es ist vertraglich gesehen im Rahmen der Hausratversicherung ist es keine Auflage, dass man so ein Gerät haben muss. Interessant wird es dann wieder in den Fällen, wenn wir wieder über Fahrlässigkeit sprechen. Also ich mache die Waschmaschine an Heutzutage, energiesparend, laufen die Geräte ja 2 bis 3 Stunden. Und ich sage dann in der Zeit, na wunderbar, jetzt passiert ja eh nicht so viel, ich kann ja nichts machen, gehe ich doch mal raus und gehe jetzt mal wieder in den Supermarkt einkaufen oder zur Nachbarin, zum Nachbarn, um ein kleines Schwätzchen zu halten. Dann wird es schwierig, weil sie dann schnell in den Bereich der Fahrlässigkeit eben hineinkommen.
Und allein schon, wenn ich so eine Maschine laufen lasse und ich bin nicht zu Hause.
Genau.
Das mache ich andauernd, ehrlich gesagt.
Dann haben Sie hoffentlich eine Versicherung, die grobe Fahrlässigkeit mitversichert hat.
Ja, ich muss das nochmal nachschauen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin da nicht so up to date bei meinen Versicherungen. Okay.
Nächste Frage sind die Schlüssel. Eine Hörerin hat angerufen und gesagt, ihr wurde der Autoschlüssel entwendet, weil sie nur kurz zur Mülltonne ging und der Schlüssel im Einkaufskorb lag oder eben jedenfalls leicht zugreifbar war. Oder es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man in der Handtasche unterwegs ist und der Schlüssel im Café gestohlen wird. Wie sieht es aus mit den Schlüsseln? Autoschlüssel, vielleicht auch der Haustürschlüssel. Dann muss ja möglicherweise das Schloss der Haustür ersetzt werden oder auch die Wegversperre im Auto neu programmiert werden.
Eine Frage nochmal für Herrn Küsel, oder?
Ja, also wir müssen erstmal unterscheiden, handelt es sich um einen Einbruch, Diebstahl, der Gegenstand der Hausratversicherung ist. Also wurde der Schlüssel gestohlen, währenddessen er sich in der Wohnung befunden hat und dann entwendet wurde. Das scheint mir hier nicht vorzuliegen, sondern es ist offensichtlich der sogenannte einfache Diebstahl. Also man ist im Supermarkt einkaufen, hat den Schlüssel zu liegen in dem Einkaufskorb und jemand entwendet den. Das ist klassischerweise nicht abgedeckt im Rahmen einer Hausratversicherung. Es gibt einzelne Versicherungsverträge, die auch sogenannte Trickdiebstähle mitversichern. Also jemand macht bewusst eine kriminelle Handlung und lenkt sie ab dabei und entwendet etwas. Dann ist sozusagen, sind diese Folgekosten mitversichert. Aber das ist, muss man sagen, eher die Ausnahme. Die ganz wenigsten Hausratverträge haben das. Also der einfache Diebstahl ist nicht mitversichert und demzufolge wären diese Folgekosten jetzt für das Auto oder wenn das Auto entwendet würde, nicht mitversichert.
Okay.
Viele Fragen gibt es zur Rückstauklappe. Also wenn bei Starkregen das Wasser steigt und das Wasser hochsteigt. Es gibt Altbauten, da ist der Einbau einer Rückstauklappe schwierig oder gar nicht möglich. Auch bei Mehrfamilienhäusern fragt sich, da ist ja eigentlich nur dann die Erdgeschosswohnung versichert. Also was ist zur Rückstauklappe zu sagen und wo kann man im Zweifelsfall genaue Auskunft darüber bekommen? Muss der Versicherer da deutlich werden oder vielleicht sogar vor Ort mal nachschauen?
Ja, wenn ich darf, beantworte ich auch diese Frage.
Ja, es sei denn, es möchte jemand anders, damit der Herr Küsel jetzt hier nicht so einen Alleingang hinlegt.
Ja, aber es ist auch ein ganz klassisches Schadenverhütungsthema, was uns in erster Linie eigentlich zur Wohngebäudeversicherung eben tagtäglich begegnet.
Die ja separat ist, ne? Ist eine andere Versicherung als die Hausrat.
Genau, Hausrat ist alles, was Mobiliar ist. Mhm. Sie haben das Puppenhaus, umkippen, alles, was beweglich ist.
Und das Puppenhaus an sich und alles, was dran gedengelt ist, Wohngebäude.
Und das Problem bei, was ist eine Rückstauklappe? Also die trennt sozusagen das sogenannte Kanalnetz, die Kanalisation vom Hausnetz. Wenn das dort zu einer Überlastung kommt, zum Beispiel durch Starkregen, durch eine Verstopfung, dass es dann eben nicht in die Wohnung, in das Haus hineinläuft. Das ist eine mechanische Klappe, sind 2 Klappen, die hintereinander geschaltet sind, die quasi dann automatisch zugehen. Da gibt es mechanische und elektrische Modelle. Erstmal nur von der Sache her. Und parallel dazu gibt es noch Hebeanlagen, die eben auch genau dieselbe Funktion haben. Viele Satzungen der Abwasserzweckverbände, jetzt wird es sehr technisch, schreiben so etwas vor, dass sie so etwas für ihr Haus benötigen. Also der Gebäudeeigentümer, könnte der Vermieter sein, aber können Sie, wenn Sie selber Eigentümer sind, Sie selbst sein, müssen so etwas vorsehen. Das steht jeweils in den Abwassersatzungen der entsprechenden kommunalen Wasserbetriebe des Versorgers und Entsorgers. Da müsste man zunächst erstmal nachfragen, also bei seinem Wasserversorger. Das ist eine, da gibt es ganz häufig eine Pflicht, dass Sie so etwas vorhalten und dass Sie sowas auch betriebsbereit halten müssen. Betriebsbereit bedeutet, dass sie das einmal im Jahr auch warten müssen. Also da kann man den Sanitärfachbetrieb dann bestellen, der dann reinguckt, sind die Dichtungen da noch funktionabel oder Sie können es auch selber machen, müssen Sie nachweisen. So, das ist jetzt die ganze Technik dabei. In Wohngebäudeverträgen und in Hausratverträgen ist es so, dass eine Generalklausel dort drin steht, die besagt, es müssen alle vorhandenen Sicherungsmaßnahmen auch bedient werden und benutzt werden. Und wenn es eine Absperrklappe gibt, dann muss die eben auch benutzt werden. Aber hier trifft es in erster Linie den Gebäudeeigentümer. Der muss dafür Sorge tragen, dass das funktioniert sozusagen. Also Sie als Mieter können darauf vertrauen und darauf bauen, dass der Eigentümer dies ordnungsgemäß tut. Tut er das nicht und es kommt zu einem Schadensereignis, dann haben Sie auch einen entsprechenden Anspruch gegenüber Ihrem Vermieter an der Stelle.
Okay, das hat dann aber nichts mit der Hausratversicherung zu tun, ne? Um das nochmal klar zu machen.
Na, da sind wir schon ein Stück weit entfernt. Wenn Sie Elementarschadensereignisse, also den Rückstau mitversichert haben und durch einen Starkregen, dann haben Sie erstmal gegenüber Ihrer Hausratversicherung einen Anspruch auf Entschädigung und Sie kriegen, wie Frau Boss ja auch zutreffend gesagt hat, den Neuwert eben entschädigt. Aber wenn das ein Ereignis wäre, was abwendbar gewesen wäre, indem dort eine Rückstauklappe ordnungsgemäß betrieben worden wäre, dann haben Sie einen Anspruch genau gegenüber Ihrem Vermieter.
Das Thema Versicherungsbetrug sollten wir noch ansprechen, sagte ein Hörer aus Hamburg. Bei ihm ist eingebrochen worden, dann kam die Polizei, die Terrassentür war auf. Die Polizei sagte, das sieht aber sehr nach Versicherungsbetrug aus. Der Hörer sagte, nein, das kann gar nicht sein, ich habe gar keine Versicherung. Ein Nachbar hatte aber gesehen, dass die Einbrecher durch ein Badezimmerfenster eingedrungen sind und beim Verlassen der Wohnung die Terrassentür benutzt haben und diese dann offen gelassen haben. Also, wenn die Polizei das so aufnimmt und da schon einen Verdacht reinschreibt von Versicherungsbetrug, dann, obwohl das vielleicht gar nicht so war oder wahrscheinlich gar nicht so war, dann hat man doch ein Problem, oder?
Ja, wie oft haben Sie mit Versicherungsbetrug zu tun, Herr Schluckebier vielleicht? Also, weil in dem Fall ist es ja so, dass der Hörer gar keine Versicherung hatte, aber nehmen wir mal an, er hätte eine gehabt. Ja, was sind da so Ihre Erfahrungen, Herr Schluckebier?
Ja, das kommt natürlich vor, dass Versicherer im Schlichtungsverfahren geltend machen mit der gebotenen Zurückhaltung, dass hier arglistige Täuschung im Raum stehen könnte. Das würde dann am Ende dazu führen, dass der Versicherer leistungsfrei wird. Das sind in der aller Regel Fallgestaltungen, wo das auch dann nachzuweisen ist. Und das führt dann dahin, wenn das geltend gemacht wird, dass sich eine solche Sache nicht mehr für die Schlichtung eignet, weil dann regelmäßig Beweise zu erheben sind.
Dann brauchen Sie auch Zeugen und sowas, eben den Nachbarn, der sagt, die Tür war zu.
Nicht mehr nach Aktenlage entscheiden. Also das kommt vor, dass so etwas angedeutet wird, aber auch dann gilt natürlich, wenn der Versicherer das nicht stärker belegen kann, da ist er in der Beweispflicht, dann hilft ihm das im Schlichtungsverfahren auch nicht weiter. Wenn die Hinweise sich allerdings verdichten, dann wäre eine solche Beschwerde nicht mehr geeignet, um im Schlichtungsverfahren weiter behandelt zu werden.
Herr Küsel, können Sie da so eine Aussage drüber treffen, wie oft sowas vorkommt, Versicherungsbetrug?
Also Versicherungsbetrug ist ein Delikt, das uns in der Branche natürlich intensiv beschäftigt. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen parat, aber jeder Sachschadensbearbeiter guckt sich schon die jeweiligen Fälle an, ob es Anhaltspunkte für Versicherungsbetrug gibt, weil natürlich die Motivation ist, die Versichertengemeinschaft insgesamt vor unrechtmäßigen Zahlungen eben dabei zu schützen. In dem geschilderten Fall, die Täter sind über ein Badezimmerfenster eingestiegen und sind über den Balkon ausgestiegen. Das ist für sich und für mich genommen erstmal überhaupt gar kein Argument für Versicherungsbetrug, sondern das ist eine ganz typische Vorgehensweise. Der Täter schafft sich immer beim Wohnungseinbruch eine schnelle Fluchtmöglichkeit.
Ja, der klettert ja nicht wieder durchs enge Badezimmerfenster raus, ne? Würde ich auch nicht machen.
Genau, wenn der überrascht wird, der will schnell weg, der will ja unerkannt sein. Also das ist was ganz Typisches. Und wenn der Geschädigte hier gar nicht versichert ist, passt Versicherungsbetrug ja sowieso inhaltlich schon gar nicht an der Stelle. Ja. Also da gibt es ganz, ganz andere Indizien, was Versicherungsbetrug eben anmacht, was die Beweissicherung angeht, was die Glaubhaftmachung angeht, was Zeiträume angeht. Also das, da gibt es andere Indikatoren und Versicherer haben auch Fachbereiche dafür, die sich eben mit Versicherungsbetrug eben auch auseinandersetzen und genau gucken. Und sie kennen die allermeisten Wege, die dort probiert werden. Also es ist ein
Delikt. Kann ich mal kurz unterbrechen? Wir haben nur noch wenig Zeit. Die Frage einer großen Büchersammlung, einer großen Schallplattensammlung, vielleicht mit historischen Aufnahmen, das muss ich dann am besten dokumentieren, fotografieren, dass ich dann im Schadensfall auch beweisen kann, dass ich so etwas hatte.
Genau so ist es. Also exakt, da ist es besonders wichtig, dass man das wirklich dokumentiert und diese Beweise dann wirklich auch außerhalb des Hauses lagert. Denn das ist ja wahrscheinlich also nicht nur ein materieller Wert, sondern man hängt auch selber persönlich sehr daran. Man kann es natürlich wahrscheinlich nicht mehr einfach anschaffen, wenn es tatsächlich dann weg gerade, ist. Ja. Das ist immer die Problematik bei solchen ganz speziellen Sachen. Das geht einem wahrscheinlich nicht nur also mit solchen Sachen so, aber das ist
die immateriellen Werte eines Bildes können auch... Das kann
die Versicherung nicht ersetzen. Ja.
Wir müssen noch einen aktuellen Trend ganz schnell ansprechen, die Smart-Home-Systeme. Da gibt es ja vieles, wo man heute von außerhalb elektrische Geräte bedient oder eben auch die Alarmanlage mit ein- und ausschaltet. Spielen die eigentlich auf dem Versicherungsmarkt schon eine Rolle oder ist das nur noch so eine kleine Neuerscheinung, die sich noch nicht in Verträgen und der Versicherungspraxis niedergeschlagen hat?
Ja, wahrscheinlich schon, Herr Küsel, ne? Also Smart Home macht auch den Beitrag billiger vielleicht?
Smart Home ist ein aktueller Trend, ja, wir beobachten das aufmerksam. Man muss genau gucken, was man sich anschafft tatsächlich dabei. Also zum Beispiel Absperreinrichtungen für Leitungswasser, Leckageschutz, da gibt es vielerlei am Markt, sind sinnvoll und werden auch entsprechend honoriert im Beitrag von den Versicherungsgesellschaften. Wenn es um Einbruchdiebstahl und Überwachung geht, da meinen ja viele Kunden, wenn sie jetzt einfach eine Videoanlage sich angeschafft haben, dass dann kein Täter mehr reinkommt und nichts passiert. Das ist aber leider nicht der Fall. Sie können zwar gut den Einbruch dokumentieren, aber der Einbruch findet trotzdem statt. Die Sachen werden trotzdem gestohlen an der Stelle. Da muss man sehr genau gucken und sie schaffen sich damit neue Gefahren, dass wenn das die Anlage gehackt wird, dass sie eben überwacht werden, dass sie reingehen. Da muss man genau gucken, was man tut. Lassen Sie sich beraten, fragen Sie Ihren Versicherer, gehen Sie zu Sicherungsexperten, Alarmanlagenspezialisten, wenn Sie so etwas tun wollen. Ganz, ganz viele, ich sag mal, Do-it-yourself-Anlagen haben nicht den Schutzwert, den man sich von ihnen verspricht. Dann investieren Sie Geld damit hinein. Ist eine nette Spielerei, nützt aber nicht wirklich so viel.
Vielen Dank. Das war's schon für heute vom Marktplatz zum Thema Hab und Gut absichern, worauf Sie bei einer Hausratversicherung achten sollten. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Bianca Boss aus dem Vorstand des Bunds der Versicherten, Alexander Küsel, Leiter Schadenverhütung beim Gesamtverband der Versicherer und Wilhelm Schluckebier, Ombudsmann für Versicherungen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Thomas Meinhardt und das Team vom HörerInnen-Telefon und an die Kolleginnen und Kollegen in Technik und Regie. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen schönen restlichen Donnerstag.